schönen guten Abend. Ich kann kaum jemanden sehen, nur die vordersten Reihen, weil mir die Augen geblendet sind von der Herrlichkeit der Strahle. Aber ich habe mich vorhin schon mal umgedreht, als ich mich sehen konnte. Und da merkte ich doch, dass auch hinter den Strahlen Leute sitzen. Schön, dass ihr da seid heute Abend. Als ich, es geht doch. Und als ich das, diese Sprechmodelle eigentlich, als ich die gelesen habe, das hat mich so an meine eigene Familie erinnert. Und lass es einfach so, das ist dann schon okay. Und als ich es so gelesen habe, ich habe vor 3 Jahren jetzt meine Mutter beerdigt. Und als die Beerdigung war, waren die ganze Familie versammelt. Viele Freunde, die mal Freunde waren. Und ich sagte meinem Vater, dass wir werden nicht über die Vita meiner Mutter sprechen, weil jeder wusste ja, wer sie eigentlich wirklich war, meine Mutter. Wir sprechen über Christus, wir sprechen übers Leben. Und mein Vater hat damals eingewilligt und sagt, okay, wenn du meinst, es ist gut, dann tun wir das. Und in unserer Familie, aus der ich komme und auch die Familie, aus der meine Frau kommt, ist niemand weiter ein gläubiger Christ, das heißt ein wiedergeborener Christ, jemand, der einen Geist Gottes in sich trägt, weil er erfahren durfte, dass Jesus wirklich lebt und dass das nicht nur ein Mythos ist, sondern dass es Realität ist und dass er in unseren Herzen lebt durch seinen Heiligen Geist und auch unser Leben verändert. Und es war ein großes Abenteuer für mich, eine Riesenherausforderung. Und ich sah dann so die Leute und stand so am Sarg. Und dann sagte ich, ist eigentlich komisch, dass es erst sowas benötigt, damit die Familie wieder zusammenkommt. Die Familie war über 30 Jahre zerstritten, ist auch jetzt noch zerstritten. Und ich erzähle es ganz offen, weil ich möchte nicht bloß von Theorie sprechen. Und die Leute, die kennen Jesus nicht, ihr Lieben, sind getauft und konfirmiert, alle evangelisch, würden sich auch evangelische Christen nennen, bekommen auch irgendwann mal eine christliche Beerdigung. Was sie nicht kennen, ist Christus. Haben keine Versöhnung im Herzen. Wissen gar nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Und das Ganze hat eine ganz, 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 wie es in vielen Familien ebenso ist, eine ganz lange Historie. Das fing sehr früh an mit schon Streitereien und Streitereien und Streitereien. Und dann fing es so an, wenn wir das so hören. Ich habe eigentlich das, was ich hier gehört habe, habe ich von mütterlicherseits aus der Familie eigentlich fast deckungsgleich gehört. So ist es fast deckungsgleich in der Familie geschehen, aus der meine Mutter kam. Und da gab es aber nie Versöhnung, ihr Lieben, nie. Ist auseinandergebrochen. Und die Leute würden sagen, zu Recht, weil wer hält es denn so aus? Wer lebt denn mit so einem Menschen zusammen? Das ist ja unmöglich, das kann man ja nicht tun. Das ist so der normale Gedanke, der einem durch den Kopf geht. Und wisst ihr, mit so einem Gedanken bin ich auch aufgewachsen. Und es war alles in meinem Herzen drin. Eine Aversion gegen die Menschen, eine Aversion gegen die Menschen. Und wir haben 2 Pole und am besten 3 Pole und dahinter verschanzen wir uns dann. Das war genauso mein Leben. Bis Jesus in unser Leben kam, in mein Leben und das Leben auch von meiner Frau. Und wir über Jahre jetzt sagen können, weil es eine Tatsache ist, ich sprach heute noch mit einem Mitarbeiter, diese Veränderung, die Christus schenkt, das dauert oft Jahre, Jahrzehnte. Das ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen geschieht. Dass das Herz plötzlich so wird, dass es einfach vergeben kann. Aber es ist ein Prozess, den Gott mit unserem Leben beginnt. Und er ist treu und er tut es. Er ist fähig dazu. Und viele Menschen können sich einen Rechtsanwalt, einen Mediator, was wir gestern Abend gesprochen haben, in Erbstreitigkeiten und sparen, wenn sie einmal zu dem Christus rufen würden, nach dessen seinen Namen sie eigentlich genannt werden, Christen. und ihnen das zulassen würden, dass er mit seiner vergebenden Kraft die Herzen verändert. Der Papst hat heute in Jerusalem gesprochen und er sagte, wir benötigen eine Kultur der Versöhnung zwischen den Religionen. Wenn ich das höre, frage ich mich, was meint er damit? Wird es das jemals geben? Die Schrift sagt, nee, wird es nicht geben. Zwischen den Religionen schon, das ist schon möglich. Wenn man es rein als eine kulturelle, traditionelle Sache betrachtet, dann kann man schon in friedlicher Koexistenz leben. Wenn man es betrachtet von dem Aspekt her von der Bibel, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit ist und er das Leben ist und er der einzige Weg zum Vater nach Hause ist, dann wird es nicht möglich sein. Und ich vermisse da manchmal darunter ein bisschen unter dieser Kultur des Friedens, vermisse ich manchmal diese offenen Worte, einfach die uns die Bibel gibt, weil die Bibel spricht drüber. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Wozu? Damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind auch sogar unsere Wunden, unsere seelischen Wunden geheilt. Diese Wunden, die auch im Heiligen Land, wie wir es nennen, geschlagen wurden durch Ungerechtigkeit. Von vielen Seiten, da muss man nicht auf eine Seite nur zeigen. Die Wunden, die geschlagen sind, ihr Lieben, der Hass, der über Jahrhunderte andauert, das können wir uns gar nicht vorstellen. In Europa haben wir ein Bild davon bekommen, als der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist. Ein Hass, der sich über 5 Jahrhunderte angestaut hat. Muslimische gegen christliche Welt, beziehungsweise muslimisch, römisch-katholisch und orthodoxe Welt, die aufeinander geprahlt sind und dann haben die Menschen gesehen, was los ist. Und wenn das alles dann nur noch lose verbunden ist durch eine Ideologie, zerbricht alles und dann kommt raus, was im Menschen wirklich ist. Blanker Hass. Und man fragt sich, wie kann das jetzt verändert werden? Wir müssen doch jetzt Mechanismen ansetzen, weil wir müssen doch in Europa enger zusammenrücken und wir müssen doch in friedlicher Koexistenz miteinander leben. Wie sollten wir es tun, wenn niemand einer anderen wirklich vertrauen kann? Wir haben es ja schon probiert, auch mit einer Währung. Wenn man schon eine Währung hat, dann muss es doch schon funktionieren. Das Problem ist, ihr Lieben, eine Währung verändert die Herzen nicht. Eine Währung, Geld kann Menschen dazu zwingen, wirtschaftliche Zwänge können Menschen dazu zwingen, auch miteinander auf einem Weg zu bleiben, weil man sagen, das müssen wir tun, weil sonst bricht ja alles auseinander. Unser Wohlstand geht den Bach runter, dann versuchen wir lieber miteinander vorwärts zu arbeiten. Das war eine lange Zeit auch das Bild in der Sowjetunion. Und das sehen wir eigentlich in der jüngsten Geschichte in Europa, sehen wir, wie unmöglich das eigentlich ist. Dass der Mensch tatsächlich versöhnt leben kann, der Mensch kann eine Interessengemeinschaft bilden, das kann der Mensch. Das sehen wir an unseren Fußballprofis, die sich gegenseitig zum Teil schon die Frauen weggeschnappt haben, aber weil wir ja Millionaros sind und miteinander um Erfolg spielen müssen, muss das außen vor stehen. Das geht nur um den Erfolg, das geht nur ums Bankkonto. Zu tun haben wir nichts miteinander. Der alte Song, 11 Freunde müsste es sein. Das kannst du vielleicht beim TSV Hängen machen. Weiß nicht, ob es überhaupt einen Fußballclub hier gibt. Ne? Aber wenn, dann kannst du es da vielleicht machen. Und dann merkt man schon oft an so ganz kleinen Sachen, wie wir Menschen da scheitern. Die Kultur der Versöhnung. In einer Welt voller Zorn, Hass und Lieblosigkeit, Zorn, Hass, Lieblosigkeit und die Lieblosigkeit, von der Jesus spricht, die immer weiter zunimmt. Ist ja voll extrem, wenn man heute denkt, heute ist der Mann überliefert worden, der letzte, vielleicht nicht der letzte, aber einer der letzten Schergen, die irgendwo in einem KZ als Soldaten gedient haben, um dort Menschen brutalste Weise zu verunglimpfen, zu vergewaltigen, ihr Leben zu schänden und sie zu entehren. Und geflüchtet in die Vereinigten Staaten und jetzt mit 89 Jahren kommt er nach Deutschland zurück und hier wird ihm der Prozess gemacht. Und wir müssten doch denken, eigentlich aus der Erfahrung müssten wir doch gelernt haben. Die Erfahrung, glaube ich, ihr Lieben, lehrt uns nur, dass das stimmt, was Jesus sagt, dass das Ende der Zeit sogar noch geprägt wird von noch mehr Lieblosigkeit, dass die Liebe erkaltet, dass ein Zorn aufkommt in den Menschen, den sie oft gar nicht mal selbst erklären können, aber der ist da, dieser Zorn. Zorn über die Ungerechtigkeit, Zorn über das, dass der andere immer das Bessere hat. Zorn, Zorn, Zorn. Und manche wissen gar nicht, warum sie zornig sind. Das geht mir sogar manchmal so, dass ich morgens aufwache und ich fühle so einen Zorn in meinem Herzen und ich weiß gar nicht, woher der kommt. Ich habe gar keinen Grund, zornig zu sein. Und da erschrecke ich manchmal über mich selbst, denke, Mensch, wie das doch stimmt, was das Herz doch alles fähig ist. Schon mit so einem Gefühl aufzustehen, dass man den anderen heute ein bisschen rausreizen möchte. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie die reagieren. Erstmal meine Kinder, dann meine Frau. Und wenn das erledigt ist und wenn da schon dicke Luft ist, dann gehen wir noch an die Arbeitsstelle. Haben wir ja noch ein paar vor uns. Und da schrecke ich über mein eigenes Herz. Wie gesagt, ich möchte da nicht irgendwie vom grünen Tisch sprechen. Das merke ich, wie das in mir selbst oft hochkommt. Und ich stelle fest, es stimmt, was Jesus sagt. Am Ende der Zeit wird die Lieblosigkeit sogar noch überhand nehmen. Ich habe überhaupt keinen Grund, ich werde jeden Tag mehr als satt. Mir fehlt es an nichts. Und trotz allem ist es so. Was es mich lehrt, ihr Lieben, ist, wie sehr ich Jesus brauche. Dass der dieses Herz beherrscht. Und ich bin dankbar, dass ich mich nicht, und ich mache mich nicht lustig drüber. Versteht es nicht verkehrt. Ich bin dankbar, dass ich mich nicht im Lotussitz irgendwo in die Ecke setzen muss und in Trance versetzen und versuchen, mit irgendwelchen kosmischen Kräften Kontakt aufzunehmen, die es zweifelsohne gibt, weil der Teufel Macht hat. Sondern dass ich das Herz einfach Jesus ausliefern darf. Eigentlich, wenn ich will, kann ich das so in dem Bild gesprochen, könnte ich den Reißverschluss hier aufmachen und sagen, Herr Jesus, da hast du das Herz und ich möchte es in deine Sonne halten, dass du es beleuchtest, dass du es erwärmst. Und das ist das Bild von einer Frau, die ich kennengelernt habe, die meine Frau auch sehr gut kennt, ist eine Sinti-Frau, die ins KZ nach Auschwitz kam. Und sie hat heute noch die Nummer der KZ-Häftlinge eintätowiert auf dem Arm, sah zu, wie viele ihrer Familienmitglieder einfach erschlagen wurden in dem KZ. Und wenn man die Frau, wenn man ihr begegnet, hat sie Augen voller Liebe, die spricht dermaßen sanft. Und ich fragte sie mal, Maria, wie gibst es, dass du so ein liebes Wesen hast? Eigentlich hast du allen Grund, enttäuscht durch die Welt zu laufen und eigentlich ein zorniger Mensch zu sein. Und er schaut zu mich an und sagt, ach Heinz, als ich mal begriffen habe, was das bedeutet, dass Jesus mir vergeben hat, habe ich festgestellt, dass was ich in dieser Welt erleiden kann, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus für mich gelitten hat. Das hat ihr Herz verändert. Christus, diese Versöhnung. Jemand sagte mal, Vergebung ist immer Bewegung in einer Richtung. Von dem, der Unrecht litt, zu dem, der Unrecht tat. Vergebung ist immer Bewegung in einer Richtung. Von dem, der Unrecht litt, zu dem, der Unrecht tat. In dem Wort gesprochen, ihr Lieben, der lebendige Gott leidet bis heute unglaubliches Unrecht. Die Menschen machen sich lustig über ihn, verunglimpfen den Namen Gottes bis zum geht nicht mehr. Das Bild von Jesus wird zum Teil geschändet, ganz öffentlich, und es darf gemacht werden in der Pressefreiheit, muss alles so seine Grenzen haben, aber sonst darf man es tun. wird verglichen mit einem Schwein, das ans Kreuz genagelt wird und. Das sind harte Aussagen, das ist harter Tobak, ihr Lieben. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn das unsere Familienmitglieder wären und wir würden plötzlich ein Bild von ihnen sehen, in der Form von einem Schwein ans Kreuz genagelt. Harter Tobak. Über einen Gott, von dem die Bibel sagt, er ist Liebe. Über einen Gott, von dem die Bibel sagt, er ist ohne Sünde. Von dem Menschen seiner Zeitgeschichte sagen müssten, der ist ohne Sünde, den kann ich gar nicht mehr verurteilen. Der Pontius Pilatus, der Jesus hat eigentlich in der Hand gehabt, der hat garantiert, das glaube ich, in seinem Leben festgestellt, als Jesus vor ihm stand, eigentlich müsste der mich verurteilen. Was ich schon alles in meinem Leben getrieben und angestellt habe und gedacht habe, all die Dinge, die ich zum Glück noch gar nicht mal ausgelebt habe. Aber der durchschaut mich, der weiß, wer ich bin, der kann mich eigentlich verurteilen. Und er steht vor Jesus und sagt, ich finde keine Sünde an ihm. Was er nicht fertiggebracht hat, war zu sagen, verurteil die nicht. Und der Pontius Pilatus ist nach historischen Überlieferungen in geistiger Umnachtung gestorben. Da hat sich der lebendige Gott aufgemacht in seine Welt, ihr Lieben. Das ist dieser Gedanke von dem Mann, der das schrieb. Vergebung ist immer Bewegung in eine Richtung, von dem, der Unrecht litt, zu dem, der Unrecht tat. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nicht so, wie wir es vor kurzem mal im Fernsehen sahen, wo ein Palästinenser sagte, er hat die Organe seiner Tochter gespendet, die ums Leben kam, an Kinder, an israelische Kinder, an jüdische Kinder. Und er sagte da drin, irgendwie so in diesem Ausdruck, das war nicht aus Liebe, wisst ihr? Das war mehr so, ich zahle euch was zurück, was ihr mir angetan habt und jetzt zahle ich euch mal das zurück und zeige euch mal, wie gut ich sein kann. Das war auch der Grundtenor von diesem Report. Die sollen das sehen. Das ist nicht der Gedanke, der dahinter steht. Ich habe das in unserem eigenen Leben erlebt, auch am Bodensee. Da gab es Menschen, die haben uns übel zugespielt. Und die haben immer angerufen und haben sich beschwert über uns und haben nie ihren Namen gesagt. Und da dachte ich, wenn ich mal einen Hörer gehe, denen geige ich ordentlichen Marsch. Und dann war ich am Hörer und fragte, wer sind Sie eigentlich? Ziemlich barsch. Und die Person sagte barsch zurück, es geht Sie überhaupt nichts an. Und legt auf. Und dann bin ich in mein Büro und plötzlich begann ich zu beten für diese Person. Ich kannte sie gar nicht, ich wusste gar nicht, wo sie lebt. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und Jesus hat mir einen Eindruck aufs Herz gelegt, wer die Person ist. Und ich bin dann dahin an das Haus, habe geklingelt und die Person machte die Tür auf und ich fragte, sind Sie das? Immer Anruf bei uns und sich beschwert. Und die Person auf mich eingeredet und sagt, seit 30 Jahren erlebe ich das mit euch. Ständig und nie war einer da. Hat sich entschuldigt. Und die Person hat sogar noch recht gehabt. So können wir Christen manchmal mit anderen umgehen. Die super frommen. Wir vergessen die Welt um uns herum. Wir leben für unsere kleine Welt. Und das, was uns nicht passt, kicken wir eben raus. Sind halt die bösen Ungläubigen. Und die Person hat recht gehabt. In vielen Bereichen, in manchen Bereichen nicht. Und dann habe ich mich einfach öffentlich entschuldigt. Und dann lag mir das auf dem Herzen, für sie weiter zu beten. Und dann hat mir Jesus aufs Herz gelegt, geh und kauf ihnen Blumen. Und ich habe ihnen Blumen gekauft, habe sie vorbeigebracht. Und es war so schön. Die Gesichter sind so aufgegangen. Und seitdem kommen diese Leute zu uns aufs Gelände, zu unseren Konzerten, zu unserem Grill, den wir anbieten für unsere Nachbarn und sagen, einmal hat der Mann gesagt, ich war meinen Fuß noch nie auf dieses Gelände gesetzt. Ich habe gar nicht gewusst, wie schön das hier ist. Vergebung ist immer Bewegung in eine Richtung. Dem, der Unrecht litt, zu dem, der Unrecht tat. Das deutsche Wort für Vergebung ist eigentlich übersetzt mit fortgeben. Ich gebe etwas fort. Das hat hier gar nichts mehr verloren, das gebe ich fort. das schenke ich weg. Das griechische Wort, das ist übersetzt mit loslassen oder freigeben. Ich gebe etwas frei. Ich gebe dich frei. Und das hebräische Denken ist dieses Erlassen, dieses Verzeihen. Ich erlasse dir die Schuld. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass ein gnädiger Mensch, der größer ist als ich, der mich eigentlich zerdrücken könnte wie so ein kleines Staubkorn, mich kleinen Wicht einfach aufhebt und leben lässt. Und sagt, der sagt mir doch nicht mal, verdient hast du es nicht, ich mache es halt, der es einfach tut. Und der mir das nie nachträgt, der mir das auch nie vorhält und sagt, was ich schon alles für dich getan habe. Nee, das macht er nicht. Sich entscheiden, dass eine böse Sache nicht auf Dauer unser Leben beeinflusst. Das ist eine persönliche Entscheidung. Vergebung. Dass eine böse Sache nicht auf Dauer mein Leben beeinflusst, dass ich nicht ständig dran denken muss, dass es mich nicht rädert und manche Menschen tatsächlich wortwörtlich krank macht, psychosomatisch krank macht. Ist einfacher gesagt als getan. Deswegen sagte ich am Anfang, das Leben mit Jesus ist ein Prozess. Und manches Mal ist es wirklich so, ihr Lieben, und wahrscheinlich in den meisten Fällen, Wunden benötigen eben Zeit zum Heilen. Das ist nicht immer einfach mal mit einem Gebet schnell mal getan oder mit einem guten Ratschlag. Das braucht manchmal wirklich Jahre. Ich habe mit jemandem gesprochen, der mir das sagt, der Heinz. Es hat Jahre gedauert, bis wir uns plötzlich wieder gegenüberstehen konnten. Aber wir können jetzt sagen, herzlich, wir haben uns vergeben. Zeit heilt Wunden, Gottes Zeit und Gottes Kraft heilt die Wunden, die der Geist dieser Welt uns schlägt, ihr Lieben. Der teuflische, zerstörerische Geist, der Bitterkeit weckt und Zorn und Zerbruch. Wir denken an die Erlebnisse von Menschen, die in der Türkei, das haben wir vor ein paar Jahren jetzt gehört, 2 Jahre, denke ich, ist schon wieder fast her, als es passiert ist, als dieser Mann, der in diesem Verlag gearbeitet hat, umgebracht wurde und seine Frau sagte, wir bleiben in der Türkei bei diesen Menschen, weil diese Menschen wissen, die kennen die Liebe Jesu nicht. Ich denke an die Menschen in Indien, da war ein Missionsarzt, der mit seinem Sohn in so ein Lepra-Dorf fuhr und dort die Menschen behandelt hat und nachts mit seinem Sohn im Auto schlief und dann kam der Hindu-Mob und hat das Auto angesteckt mit Feuer und hat den Mann nicht rausgelassen aus dem Auto mit seinem Sohn und die sind in dem Auto fürchterlich verbrannt. Und seine Frau aus Australien zurückkam mit ihrer Tochter. Und dann in Indien, beim Präsidenten in Indien, bei diesem Justizpräsidenten, um Gnade bat für diesen Mann, der Anführer, der Rädelsführer war, der Gruppe, die ihren Mann getötet hat, weil sie sagte, es ist schon genug Blut geflossen. Dieser Mann kennt die Liebe Jesu nicht. Und weil er die Liebe Jesu nicht kennt, deswegen ist er voller Hass. Und es hilft ihm auch nicht weiter, wenn er jetzt vielleicht getötet wird. Und sie hat darum gebeten, dass der Mann freigelassen wird oder wenigstens seine Haftstrafe erleichtert wird. Sich entscheiden, dass eine böse Sache nicht auf Dauer unser Leben beeinflusst. Und es kann manchmal lang dauern. Wo bekomme ich diese Kraft her, die mir diese Entscheidung schenkt? Und das ist eigentlich diese Entscheidung Gottes. Das ist Gottes Entscheidung. Er hat sich dafür entschieden, dass die Boshaftigkeit in dieser Welt, die Lästerlichkeit in dieser Welt, dass die ihn nicht beeinflusst, sein Herz nicht beeinflusst, seine Liebe nicht beeinträchtigt, sondern seine Liebe immer noch da ist. Und wie die Schrift sagt, die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Es ist seine Gnade, dass wir sind, dass wir leben. Oder mit dem Ausdruck eben, dass ich das vergessen darf, was hinter mir liegt und mich ausstrecke nach dem, was vorne liegt. Dass mich dieser Zorn, dieser Hass nicht in der Vergangenheit festhält und mich die Gegenwart und die Zukunft überhaupt gar nicht erleben lässt. Ich lebe eigentlich nur in der Vergangenheit. Mein Herz ist blockiert für das Gute, das mir die Gegenwart bietet, und mein Herz ist blockiert, die Zukunft mit Händen zu greifen, weil ich nur mit einem zornigen und bitteren Herzen in der Vergangenheit hänge. Wer an Schmerz festhält, bestraft sich letztendlich selbst. Wer an Schmerz festhält, bestraft sich letztendlich selbst. Das ist wieder dieser Gedanke, dieses willentliche Loslassen. Und das finde ich toll, dass der Apostel Paulus sagt im Philipperbrief auch und spricht davon, Gott, der in uns wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Das ist das große Plus, empfinde ich auch, mit Jesus zu leben, ihr Lieben, dass ich sagen kann, Herr Jesus, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht, aber in mir drin habe ich diese Sehnsucht, dass das so werden könnte. Und ich dann sagen kann, Herr Jesus, und das ist eine willentliche Entscheidung, dann wirkt es doch in meinem Leben. Und ich habe das erlebt mit den Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denen ich auch noch sein Chef war. Und es war eine Stichelei, ihr Lieben. Das haben wir uns über Jahre, fast glaube 4 oder 5 Jahre nur gestichelt. Wir haben uns manchmal Sachen nur zum Trotz gemacht. Sachen zum Trotz am Kopf geworfen. Sachen zum Trotz vorenthalten, Informationen, nur damit der eine auch mal spürt, dass der andere auch ein bisschen Macht hat. Also hier vorne steht ein Betroffener. Und der Punkt in meinem Leben kam, dass ich nur abgelästert habe über diese Person und schlecht geredet habe. Bis der Tag mal kam in mein Leben, als mir Gott Erleuchtung geschenkt und er sagt, Heinz, das ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe. Merkst du, wie bitter du bist? Deine Gespräche am Mittagstisch mit deiner Frau drehen sich nur noch darum. Merkst du das? In deiner Freizeit, du kannst an gar nichts anderes mehr denken. Du denkst ständig an die Boshaftigkeiten, die du empfängst und die du weitergeben willst. Du bist gar nicht mehr frei. In der Sache hast du recht, Heinz. Aber im Geistlichen nicht. Im Geistlichen will ich dein Herz so formen, dass du erlebst, was Vergebung heißt. Und ich durfte der Person dann gegenüber sitzen und wir haben miteinander geweint und haben uns vergeben. Und wir haben uns vergeben. Und es war Gnade Gottes, ein Geschenk Gottes, ein unverdientes Geschenk, dass wir uns jetzt gegenüberstehen können und mit Freude in die Augen sehen können. Und wir wissen genau, es steht nichts mehr zwischen uns. Und es war die Kraft, die mir Jesus gegeben hat. Es ist seine Kraft, dieses neue Leben. Wer an Schmerz festhält, bestraft sich letztendlich selbst. Und manche Menschen mögen halt gerne festhalten. Und die beiden größten mehrmals zu überwindenden Gebirge, schrieb jemand, sind Bekenntnis und Vergebung. Die beiden größten, mehrmals zu überwindenden Gebirgsketten in unserem Leben sind das Bekennen, wie schwach ich eigentlich wirklich bin und was ich für ein sündhafter Mensch bin, zu was ich wirklich alles neige, auch in meinem Denken, das ich gar nicht mal ausführe. Und das Vergeben. Vergeben, 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 weil das Leben, das fordert seinen Tribut. So ist das Leben eben, könnte man sagen. Es ist ein Kampf. Und das finde ich so toll, wisst ihr, Blumen, wenn man die irgendwo pflanzt und wir fahren viel nach Serbien in so eine arme Siedlung und selbst dort wachsen Blumen und diese Blumen in ihrer Herrlichkeit überstrahlen sogar diesen Schmutz und diese Trostlosigkeit, die es dort gibt. Das empfinde ich immer so beeindruckend. Da wächst so eine Blume heraus, die so zerbrechlich ist. Und die bahnt sich sogar einen Weg durch Asphalt durch, ist unglaublich. Und dann ist mitten in so einem Schmutz manchmal in dieser Welt, ist so wunderschöne Blume, die aufblüht. Und die Menschen da drauf schauen. Und das ist für mich so ein Bild für Jesus Christus. Weil diese Blüten oft, die besiegen letztendlich die Hässlichkeit in dieser Welt. Es ist doch oft so, deswegen sehen viele Straßenzüge im Frühling ganz anders aus als im Herbst oder im Winter. Manchmal sagen Leute vielleicht, also da würde ich nicht leben wollen. Aber im Frühling sieht es ganz anders aus. Mensch, wäre ein schöner Platz zu leben. Das ist der Gedanke, plötzlich wird was verändert. Und das ist für mich so dieses Bild vom Leben von Jesus Christus. Der das Sieger ist über Hass. Der das Sieger ist über ein Herz, das nicht vergeben kann. Über Zorn, über Lieblosigkeit, weil er allen Zorn, alle Lieblosigkeit in sich selbst ans Kreuz geschlagen hat. Er hat all diesen Zorn, alle Lieblosigkeit, alle Schmerzen, die wir Menschen uns zufügen können, hat er alles am Kreuz erlitten. Und es wird mit diesem Wort beschrieben, der zerschlagen war. Der keine ansehnliche Gestalt mehr hatte, vor dem sich die Menschen weggedreht haben, weil es angeekelt hat, diesen blutigen Leib am Kreuz zu sehen. Und er eben nicht im Tod geblieben ist, sondern den Tod überwunden hat. Und das ist so diese Blüte, die Hässlichkeit in diese Welt überstrahlt, die Auferstehungshoffnung, die Menschen haben. Und der Gott, der Tode auferweckt, ihr Lieben, der Gott, der kann auch Herzen verändern. Der kann Herzen neu machen. Der kann Versöhnung schenken. Der Gott, der sich mit mir selbst versöhnt, so schreibt es der Apostel Paulus. Er hat den Schritt zuerst getan. Denkt mal an dieses Wort. Vergebung ist immer Bewegung in eine Richtung. Von dem, der Unrecht litt, zu dem, der Unrecht tat. Und der Apostel Paulus schreibt über die Vergebungskraft Gottes und sagt, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das ist ein Auftrag der Christenheit, ihr Lieben. Von Christusleuten, von Jesusleuten. Der Dienst der Versöhnung. Und es wird bombardiert vom Satan immer wieder. Bitterkeit, Bitterkeit, Bitterkeit. Dein Heil kann ich dir nicht rauben, aber ich kann dein Herz bitter machen. Ich kann dir das rauben, diese Schönheit deines Glaubens. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Er hat den Schritt gewählt. Das ist dieser Gedanke, der dahinter steckt. Auf mich zu, Heinz, ich versöhne dich mit mir selbst. Du versöhnst dich nicht mit mir, du kannst es gar nicht. Ich tue diesen Schritt in dein Leben. Du warst mir so fern, was hast du gelästert? Was hast du für bittere Worte gesprochen? Was hast du oft noch für einen Zorn in deinen Herzen, auch gegen mich? Wie viel Unehre hast du mir schon gebracht? Aber ich gehe auf dich zu, in Jesus Christus. Und ich versöhne dich mit mir selbst. Jesus ist der Sieger über Hass und Feindschaft und Lieblosigkeit. Er versöhnt sich mit uns und bei ihm ist Vergebung ohne Vorgabe von Forderungen. Gott sagt nicht, ich versöhne dich mit mir, wenn. Nee, ich tue das einfach. Das ist meine Liebe. Meine Liebe, die kein Mensch begreifen kann, die es in keiner anderen Religion gibt, Leute. Und dann merken wir schon, das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist Leben. Das ist entweder ist es total abstrus und sinnlos, was da die Christen glauben, oder aber das ist Realität und das ist explosive Kraft, explosiv lebensverändernde Kraft, diese Kraft der Auferstehung Jesu, die in seinem Blut sichtbar wird, das er gegeben hat für die Schuld der ganzen Welt. In Psalm 130, Vers 4 steht, in dir ist Vergebung. Der Psalmist sagt, ich finde nirgendwo anders Vergebung als bei dir. Und in Micha Kapitel 7, in dem Propheten, lesen wir diese Worte, in der der Prophet spricht und sagt so wunderbare Worte aus über den lebendigen Gott. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, der es wählt, loszulassen von seinem Zorn. Und ich nehme dieses Bild, der seinen Zorn loslässt am Kreuz von Golgatha. Loslässt. da lege ich meinen Zorn drauf und jetzt ist der Zorn ein für alle Mal vorbei. Sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wer ist ein Gott wie du, der uns das zeigt, was wir uns nicht mal erträumen wagen? Und der Schluss hier, wir können das eben nur vom Kreuz her verstehen, ihr Lieben. Und deswegen sagt, ein altes chinesisches Sprichwort habe ich gelesen, das heißt, Verzeihen ist keine Narrheit. Nur ein Narr kann nicht verzeihen. Verzeihen ist keine Narrheit. Nur ein Narr kann nicht verzeihen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, über dieses Sprichwort, und dann dachte ich an das Wort vom Apostel Paulus, als es sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, eine Dummheit, eine Verrücktheit, eine Narrheit. Aber der Paulus würde jetzt sagen, weil ich das glauben darf, ihr Lieben, weil ich es glauben darf, weil es ein Geschenk ist in mein Leben. Deswegen bin ich ein freier Mensch. Die, die das nicht glauben wollen, die das Bekämpfen des Kreuz von Golgatha, im Kreuz von Golgatha heißt vergeben, es ist ein für alle Mal verbracht. Und wenn du das glaubst und ihm folgst, dann steht es auch über deinem Leben. Wenn du das ablehnst und abschlägst und deinen Rücken zukehrst, dann würde dieser Chinese sagen, bist du ein Narr. Der Paulus würde auch das sagen, das ist verrückt. Weil es die größte Botschaft ist. Und es ist so entgegengesetzt unserem Denken, dass der normale Mensch natürlich sagt, das kannst du nicht geben. Das ist doch viel zu einfach. Und das ist das große Problem. Wenn das Kreuz Christi uns nichts zu sagen hat, ihr Lieben. Das Kreuz Christi erkennen, sagte der Dietrich Bonhoeffer, als die größte Liebe Gottes zu uns wie zu unseren Feinden, das ist die größte Klugheit. Das Kreuz Christi erkennen. Vinzenz Paul, das war so ein Mönch, der sagte, die empfangene Ungerechtigkeit zu verzeihen, bedeutet sich selbst die Wunde seines Herzens zu heilen. Die empfangene Ungerechtigkeit zu verzeihen, bedeutet, sich selbst die Wunde seines Herzens zu heilen. Und in Lukas 6, Vers 35 spricht Jesus Christus, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes, Leid ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott sagt Jesus, mein Vater im Himmel, der ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das werdet ihr später noch sehen, wenn ich ans Kreuz geschlagen werde, hätte er noch dazufügen können. Wie viel mehr dann diejenigen, die mit dem lebendigen Gott rechnen und leben, der ihnen diese Kraft gibt, ihnen die Möglichkeit schenkt, dass ihr Herz gleichgestaltet wird, verändert wird wie das Herz von Jesus Christus. Von der Nächstenliebe aus gesehen gibt es keine Feinde oder Gegner, sondern nur Übungspartner. Fand ich einen Spruch, den habe ich vor Jahren schon mal gelesen. Von der Nächstenliebe aus gesehen gibt es keine Feinde oder Gegner, sondern nur Übungspartner. Denkt mal an dies, was wir in diesem Anspiel gehört haben. Papa, das war Gottes Plan. Ich verstehe Gottes Plan nicht immer und ich verstehe Gottes Plan auch nicht immer, ihr Lieben. Aber ich muss ihn auch nicht verstehen. Wenn ich sehen darf, was er draus macht, dass er plötzlich Versöhnung schenkt und Menschen in seltsamsten Situationen zum Glauben an Jesus finden, Versöhnung finden mit dem lebendigen Gott, ein versöhnungsbereites Herz finden. Der Dietrich Bonhoeffer würde gesagt haben, den Vers, den er aus Psalm 119, Vers 67 genommen hat, der so ein Schlüsselvers auch für sein Leben war: ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Er erkannte das, ich brauche die Demütigung in dieser Welt, auch selbst das, die Ungerechtigkeit, damit ich mich nur an dich halte, lebendiger Gott. Ich habe niemanden anderen. Und die Ungerechtigkeit in dieser Welt, die zeigt mir sogar noch auf, diese Ungerechtigkeit, die in meinen Herzen herrscht und manchmal mich fast kaputt macht. Jesus, allen Hohn, allen Spott, alles ertragen. Selbst das würde er ertragen, ihr Lieben, wenn heute Abend Menschen da sind und die sagen, immer noch die Geschichte von Jesus, die ist dermaßen abstrus, so einen Schwachsinn kann man nicht glauben. Und Jesus wird sagen, und ich liebe dich trotzdem. Und ich warte auf den Tag, dass du es endlich verstehst, dass ich auch dir vergeben habe am Kreuz von Golgatha. Ich warte auf den Tag, dass dir das Herz aufgehen darf. Ich warte auf den Tag, dass du bereit bist, das zu empfangen. Von dem der Apostel Paulus schrieb, denn Christus ist, als wir noch kraftlos unfähig waren, für Gott zu leben, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vergebung ist immer Bewegung in eine Richtung, von dem, der Unrecht litt, zu dem, der Unrecht tat. Der lebendige Gott litt Unrecht und leidet Unrecht bis auf den heutigen Tag. Die Menschen kehren ihm den Rücken zu, wenden sich dem Gott des Geldes zu, dem Gott der Lust, dem Gott des Erfolgs, dem Gott der Götter, irgendwelche anderen Völker. Und er erträgt es. Und er bewegt sich trotzdem auf uns zu, ihr Lieben. Und heute Abend bewegt es sich auf dich zu. Und ich hoffe, das ist verstanden worden und auch rübergekommen. Ich glaube nicht. Ich glaube dran, das kann manchmal wirklich so gehen, dass das Herz die Bitterkeit weicht. Aber das, was das Leben oft beweist, ist, auch das Leben mit Jesus, das ist oft ein Prozess. Das ist dieser Weg mit Jesus, dass Heilung eintritt und dass wirklich Zorn und Bitterkeit losgelassen werden kann. Dass ich selbst plötzlich begreifen darf, das hast du für mich getan. Das ist in meinem Herzen. Und du hast in mich das Wollen und das Vollbringen geschenkt, auch zu vergeben. Das ist eine große Sache, die wir uns schenken lassen dürfen von Jesus Christus, ihr Lieben. Und möge es Gott schenken, dass es Wahrheit wird in unseren Herzen und da, wo es schon Wahrheit wird, dass es noch mehr Blüte bringt, noch mehr Blüte rausbringt, dass es schöner wird, sichtbarer wird. Und das kann der Herr schenken, der braucht es nicht unsere Anstrengung dazu. Das ist seine Kraft, seine Liebe, die wird uns dazu treiben und die bringt uns manchmal mit Menschen zusammen, die ganz seltsam sind und die bringt uns in ganz seltsame Situationen im Leben, in denen wir erleben, aus meiner eigenen Kraft schaffe ich das nicht. Ich brauche deine Kraft, Jesus. Und Jesus sagt zum Apostel Paulus, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit erst zur völligen Ausformung. In deiner Schwachheit. Vielleicht in der Schwachheit, dass du ein Herz hast, das so zerfressen ist von Bitterkeit und Zorn. Und da Jesus sagt, wenn du mir das Herz überlässt, dann kommt meine Kraft der Vergebung zum vollen Tragen in deinem Leben. Möge Gottes wirken heute Abend. Amen. Wir singen ein Lied miteinander. Brauchen wir gar kein Mikrofon mehr, geht auch nicht mehr, macht nichts. Doch, oh, doch. Ich war mal bei der Bundeswehr 8 Jahre, habe ich auch gelernt, laut zu reden. Aber das Lied bringt es zum Ausdruck, über das, was wir gesprochen haben, ihr Lieben. Wenn jemand da ist und sagt, naja, es klingt mal alles ein bisschen einfach, möchte ich auch herzlich einladen zum Gespräch. Ich kann es gut verstehen, wenn jemand sagt, klingt mir ein bisschen einfach, weil das nur eine kurze Zeit ist. mit der wir darüber sprechen und ich der Überzeugung bin, manchmal muss man echt eben lange, lange Schritte gehen, um da durchzugehen. Aber Jesus ist da und er sagt, ich will dich nicht so lassen, wie du bist. Ich will dein Herz verändern. Ich möchte es empfänglich machen. Und auch in unserer Familie merken wir das, dass Gott über Zeit und Schritt, kleine Schritte und plötzlich Dinge verändert. Dort, wo Zorn oft geherrscht hat, plötzlich herrscht da, blüht so richtig die Blume von Jesus auf. Das ist ein Riesengeschenk. Und das dürfen wir erleben. Es hat lange gedauert. Wir leben jetzt seit 20 Jahren mit Jesus und 20 Jahre eigentlich beten wir für unsere Menschen zu Hause und auch für unsere Familien und plötzlich merken wir so kleine Pflänzchen, die aufblühen und was Schönes geschieht. Auch unsere Herzen werden verändert, unseren Leuten gegenüber. Das ist eigentlich das größte Pflänzchen. Dass wir merken, unsere Herzen werden verändert. Ich muss nicht darauf warten, dass das Herz meiner Schwester verändert wird, sondern dass mein Herz ihr zugeneigt wird, weil Jesus da drin lebt. Er möchte sich ihr zuneigen. Das ist für mich das größte Abenteuer. Und mein kleiner Zorn, und manchmal sage ich es über mich selbst, das sage ich über niemanden anderen, ne? Aber mein kleines bockiges Herz manchmal, ich möchte ganz offen sein, das sagt mir, nein, die sollen den ersten Schritt machen. Nein, die können doch auch anrufen. Muss ich denn ständig anrufen? Und wenn ich das Jesus überlasse, das kleine ich rede von mir, ich möchte niemanden angreifen, mein kleines bockiges Herz ihm überlasse und dann plötzlich rufe ich an und es tut gut, weil ich merke, bei mir sind selbst Lasten abgefallen. Möge Gott es schenken heute Abend, ihr Lieben. Versöhnung schenken mit ihm selbst und diejenigen, die schon versöhnt sind, vielleicht gerade solche Probleme haben und merken, es gibt auch für mich Veränderung. Weil Christus mich nicht so lässt und die Situation gerade so ist, dass ich eben ihn suchen muss. Und da ist dieses Gebet, das wir jeden Abend einblenden, eine gute Möglichkeit, sowas zu sprechen und soll eine Chance sein, auch noch heute Abend mit Mitarbeitern zu sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Du kennst mich, oh, du kennst auch dieses Herz da drin. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Dass auch diese Kraft der Auferstehung sich in diesen Herzen, das so vielleicht so tot ist, dass die sichtbar wird, spürbar wird, erfahrbar wird. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt oder bin von meinem Zorn bestimmt, von meiner Bitterkeit, von das nicht vergeben können, nicht wollen. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Weil ich dich nicht herrschen lasse über diesen Herz. Das muss ich oft sagen, Herr Jesus, ich sündige gegen dich. Und bitte vergib mir meine Schuld. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde gerne vergibt. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft, wie dieser Junge, wie ich das machen muss. Komm du in mein Leben und übernimm die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und das ist ein Abenteuer, dieses Gebet insofern. Verändere mich so, wie du mich haben willst. In das Bild, das Gott am besten gefällt, das Bild von Jesus Christus. Dieses Wesen Jesu, bring es zum Scheinen in meinem Leben. Amen, so soll es sein. Und wer das heute Abend verspürt, das möchte Jesus mir im Leben schenken. Wir laden euch herzlich ein, da zu bleiben, zu sprechen. Wenn jemand sagt, ich komme da wirklich über Sache nicht drüber und ich brauche da einfach Gespräch, da wollen wir auch dafür da sein. Nicht mit billigen Antworten. Aber vielleicht heute Abend wieder einen neuen Schritt machen, einen nächsten Schritt auf dieser Reise. Kann auch sein. Möge Gott es schenken, dass es so ist. Oder vielleicht soll heute Abend die Reise mit Jesus zuallererst mal beginnen, dass er Einzug hält im Herzen. Und du sollst die Kraft der Versöhnung Gottes selbst in dir verspüren. Dich, Sünder, habe ich errettet, erkauft mit meinem Blut. Und mit dir will ich meine Geschichte schreiben. Möge es Gott schenken. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, das uns zeigt, dass du der Friedefürst bist. Ich danke dir für deine Willigkeit, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, dich selbst auf den Weg zu machen, der, der dem Unrecht getan wurde, dass er sich auf den Weg machte zu denen, die ihm Unrecht getan haben, um sie mit sich selbst zu versöhnen. Das ist eine Botschaft, die ist leichter hergesagt, aber die ist kaum zu glauben, wenn du deinen Geist nicht schenkst. So wie es der Paulus eben sagte, dass uns die Liebe Gottes erleuchtet hat und Erleuchtung gegeben hat, auch über die Herrlichkeit von Jesus Christus. Und wirke es heute Abend durch die Kraft deines Heiligen Geistes, durch die Kraft deiner Auferstehung, dass Menschenherzen geheilt werden in der Beziehung mit dem Vater im Himmel und Menschenherzen geheilt werden auch in der Beziehung, in der zwischenmenschlichen Beziehung, der, wo manchmal Bitterkeit, Hass und Zorn herrscht. Herr, möchtest du heute Abend auch Heilung schenken und neue Wege aufzeigen, Wege raus aus dieser Umzäunung des Zorns und Bitterkeit, Wege hin in die Freiheit, weil du sagst, wem der Sohn frei macht, der ist wirklich frei und ich danke dir, dass du die Ketten des Satans zerrissen hast und uns erkauft hast mit deinem Blut und lass das heute Abend Wirklichkeit werden und Wahrheit werden im Leben von Menschen, die zerschlagen sind, gezeichnet von diesem Leben, dass wir frohen Herzens nach Hause geben dürfen, weil du deine Hand in ihr Leben gelegt hast, um des deines Namens willen. Amen.